Seeleute, das muss man immer dazu sagen, weil die wollten das eigentlich nämlich nicht, ins Meer geworfen und baden geschickt. Der Sturm hört abrupt auf, das haben wir gehört. Und ganz nebenbei, Jona bekommt das nicht mehr mit, weil er schon ziemlich weit unten in den Fluten ist, tun die Seeleute demütig Buße und wenden sich zu Gott. Das waren Götzendiener. Heiden würden die Juden sagen. Und die legen ihre Götter ab, weil sie gemerkt haben, die helfen uns überhaupt nicht. Und loben den Gott Israels, Yahweh. Beeindruckend. Letzte Woche hat uns Flo zu Kapitel 2 genommen. Gott schickt einen Fisch. Das ist wohl das bekannteste Bild, was wir mit Jona verbinden. Wer Kinder hat und schon mal eine Kinderbibel in der Hand hatte, oder vielleicht hat jeder schon mal eine Kinderbibel in der Hand gehabt, das ist immer das Bild, was wir mit Jona assoziieren. Der Fisch. Wal, Walhai, Fisch, keine Ahnung, was es war, es steht nicht drin. Aber Gott schickt das. Ein Kapitel, das wie ein Monolog verfasst ist, ein Gebet, eine Klage. Und doch beschreibt sie die Hinwendung zu Gott. 3 Tage war er im Bauch des Fisches, im Scheol. Wer das Wort kennt, Totenreich. 3 Tage, 3 Nächte. Und wenn wir uns so mal ins Neue Testament bewegen, ist das genau das, was Jesus erfahren hat. 3 Tage Totenreich, danach Auferstehung. Er merkt, ich habe Mist gemacht. Zwar ist in dem Kapitel von Entschuldigung nicht wirklich die Rede. Das würde auch nicht wirklich Jonas Art entsprechen. Aber er wendet sich zu Gott hin. Er ist demütig. Warum ist er demütig? Weil er genau das macht, was Demut beschreibt. Er wendet sich von sich selber weg zu Gott hin. Ich aber will mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt vom Herrn. Das steht dort im Kapitel 2 von Jona selbst gesagt. Und der Herr gebot dem Fisch, spuck ihn aus und er spie ihn ans Land. Und damit sind wir beim heutigen Text. Und die Elisa liest uns das mal vor, bitte. Nein, du liest uns das vor.
Ich lese Jona 3, die Verse 1 bis 10. Das Wort des Herrn kam zum 2. Mal zu Jona. Auf, geh nach Ninive, in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen. Ich werde dir sagen, was du ihr verkünden sollst. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive. Diesmal folgte er dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine ungeheuer große Stadt. Man brauchte 3 Tage, um sie zu durchwandern. Jona wanderte einen Tag in die Stadt hinein und rief, noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Sie riefen ein Fasten aus und zogen Trauerkleider an, alle ohne Ausnahme. Die Sache kam auch vor den König von Ninive. Der stieg vom Thron und warf seinen Königsmantel ab. Er ließ sich ein Trauerkleid bringen und zog es an. Dann setzte er sich in den Staub. Überall in Ninive ließ er ausrufen, das ist ein Befehl des Königs und seiner Minister. Weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe sollen etwas essen oder auf die Weide gehen. Nicht einmal Wasser sollen sie trinken. Trauerkleider sollen sie anziehen, Mensch und Vieh. Und sie sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Jeder soll von seinem bösen Weg umkehren und seine Hände von Gewalttaten lassen. Wer weiß, vielleicht ändert Gott seinen Beschluss. Vielleicht tut ihm seine Drohung noch leid und er lässt ab von seinem glühenden Zorn. Dann müssen wir nicht untergehen. Und Gott sah, was die Leute taten. Sie kehrten um von ihrem bösen Weg. Da tat es Gott leid, dass er sie vernichten wollte. Er beschloss, seine Drohung nicht wahrzumachen.
Danke, Michelle. Jona liegt an Land. Wahrscheinlich nicht so wie hier auf dem Bild. Gegerbte Haut durch die Säure im Wal oder im Fischmagen. Nass, er stinkt vielleicht. Kurze Frage an euch, habt ihr mal versucht, bei 35 Grad eine Fischbüchse draußen liegen zu lassen? Vielleicht kommen wir dieses Jahr nochmal dazu. Genau so stelle ich mir es vor. Er stinkt wahrscheinlich zur Hölle. Und er ist gerade alles andere als eine herausragende Gestalt und definitiv eines Propheten nicht würdig. Und trotzdem gibt Gott Jona eine zweite Chance. Wir haben es gelesen in Jona 3, Vers 1 und 2. Das Wort des Herrn kam zum zweiten Mal zu Jona. Auf, geh nach Ninive in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen. Ich werde dir sagen, was du verkünden sollst. Vers 1 von Kapitel 3 und Vers 1 von Kapitel 1, ich lese uns das kurz vor. Das Wort des Herrn kam zu Jona. Ist absolut dasselbe, wenn man in den Urtext schaut. Genau das Gleiche. Außer ein Wort im Hebräischen, was bei uns dieses zum zweiten Mal anzeigt. Gott fängt mit Jona nochmal an. Und er zeigt uns hier, wenn wir Buße tun, wenn wir demütig sind, dann, ja, oder auch wenn wir falsche Wege gegangen sind und gesündigt haben, wird er uns nicht verstoßen, er vergibt uns. Und er wird mit uns nochmal beginnen. Genau wie bei Jona am Ausgangspunkt. Eine zweite Chance, komplett neu. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr das manchmal in euch, so Worte, die hochkommen? Du bist nichts wert, hast wieder gesündigt, du schwacher Mensch. Dich kann Gott nicht gebrauchen. Mir geht es manchmal so, wenn ich die Verkündigung vorbereite. In meinen Anfängen als Christ habe ich gelernt, Gottes Vergebung heißt vergeben und vergessen. Vergeben und vergessen. Das habe ich gelernt. Das war in mir. Und ich muss euch sagen, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Im positiven Sinne, nicht im negativen Sinne. Ich glaube, dass es für uns ganz wichtig ist und dass es vor allem ein Geschenk ist, dass Gott uns durch den Heiligen Geist ermahnt und wir eben nicht vergessen und auch er nicht vergisst. Denn sind wir mal ehrlich, wann kommt denn der Teufel zu uns? Wann setzt er uns denn solche Gedanken in den Kopf? Nämlich in Situationen der Schwachheit, wo es uns nicht gut geht. Wie bei Hiob damals auch schon. Wenn wir aber solche Situationen kennen und erkennen und uns diese bewusst vor Augen geführt werden, dann wissen wir, wann der Teufel uns angreifen will und wann er alles verdrehen will, weil das heißt nämlich Diabolos im griechischen Teufel, der Verdreher, der unsere Gedanken verdreht. Ich bitte euch, lasst euch in solchen Situationen nichts einreden, lasst euch nichts aufquatschen. Was Gott vergibt, das ist vergeben, das ist ein Fakt. Und doch darf es uns immer wieder als liebevolle Ermahnung dienen, diese Sünden nicht wieder zu tun. Und dieses Vergessen ist für uns ein Geschenk und soll für uns ein Geschenk sein. Gott sagt zu Jona in Vers 2, verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Das ist auch nochmal anders als im Kapitel 1. Da sagt er nämlich, geh nach Ninive in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen, ihr böses Tun ist mir vor Ohren gekommen. Ganz was anderes als am Anfang. Aber Gott zeigt Jona, ich bin bei dir. Auch wenn du ungehorsam warst, bin ich bei dir. Ich gebe dir die Worte, die du sagen sollst. Und Jona, der geht los. Ganz wie er es in Kapitel 2 versprochen hat. Nach Ninive, dem damaligen Regierungssitz des Assyrerkönigs. Bei den Assyrern war es immer so, dort wo die also wo der König anwesend war, dort war der Regierungssitz. Das ist nicht wie bei uns, obwohl doch eigentlich schon. Früher waren die nur alle in Bonn gesessen, aber die Hauptstadt jetzt in Berlin, dort ist jetzt unsere Hauptstadt, dort sitzt die Regierung. Und so war es in Ninive auch. Der König residierte in Ninive. Und Ninive war nicht nur die Hauptstadt, sondern gleichzeitig das oberste kulturelle und religiöse Zentrum, weil bei den Assyrern war es so, dass der König gleichzeitig der oberste Priester war. Die Überreste Ninives hat man in der Nähe der heutigen Stadt Mosul gefunden. Das da oben ist der Irak und dort, wo Ninive eingekreist ist, dort ist auch jetzt die heutige Stadt Mosul. Und daneben ist Ninive, wie man sich so vorgestellt hat, mit einer Stadtmauer und ein paar Toren, die man gefunden hat, bis auf diese zweieckigen, runden Dinger, die gab es damals noch nicht. Das sind nämlich zwei Scherbelberge, habe ich sie mal getauft. Ihr kennt das vielleicht aus Leipzig, wir haben auch Scherbelberge. Dort drunter sind nämlich die Trümmer der Stadt Ninive. Und zwar ist das einmal der Kujunchik, der obere, ihr könnt es lesen, und der andere heißt Tel Nebi Yunus. Tel Nebi Yunus heißt der Hügel des Propheten Jona. Und dort oben stand eine Moschee. Das fand ich auch ganz spannend in der Vorbereitung. Die Muslime akzeptieren nämlich den Propheten Jona als Prophet. Und genauso wie den Propheten Daniel. Auch den akzeptieren sie als Prophet. Und dort oben stand die Moschee des Propheten Jona. Diese ist aber, wie ihr es auf dem Bild seht, 2014 im Zuge dessen, dass der IS dort gewütet hat, als kulturelles Zentrum gesprengt worden. Vermutlich ist unter diesem Hügel sind auch Trümmer der Stadt Ninive, aber aufgrund dessen, weil es eben eine Moschee war und ein heiliger Ort, hat man dort nicht geforscht und nicht gegraben, sondern nur an dem oberen. Und nur mal für euch so als nice to have, dieser Kujunchik, dieser größere von beiden, ist 1 Kilometer lang, 600 Meter breit und 27,5 Meter hoch und umfasst, wenn ich es mal mit meinen mathematischen Kenntnissen durchgerechnet habe, ungefähr fast das doppelte Volumen von Foggeberg. Der Foggeberg ist ja auch ein Scherbelberg. Da liegen ein Haufen Kriegstrümmer drunter. Das ist nichts anderes. Also fast doppelt so groß. Da könnt ihr euch vorstellen, wie groß auch die Stadt war. Jona geht also dort hinein. Eine Tagesreise, sagt uns die Bibel. Und diese Stadt zu durchqueren, dauert 3 Tage. Also schon riesig. Warum 3 Tage? Da gibt es verschiedene Theorien. Wer das gern nochmal wissen möchte, der kann gern danach nochmal auf mich zukommen. Da können wir das versuchen, ein bisschen zu klären. Genau weiß man es nicht, warum er 3 Tage dafür gebraucht hat. Weil so groß war sie dann auch wieder nicht. Aber darum soll es uns heute gar nicht gehen. Sondern, wie gesagt, er geht hinein einen Tag an verschiedene Plätze, an verschiedene Hotspots und schrie immer wieder, 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Oder umgekehrt. Und ich sage bewusst umgekehrt. In vielen Bibeln steht untergehen, zerstört. Aber umgekehrt ist das eigentliche hebräische Wort. Und das umfasst eigentlich noch viel mehr. Kleiner Spoiler, Ninive wird umgedreht auf 2 verschiedene Arten und Weisen. Das erste Mal, wo umgedreht steht, ist bei Sodom und Gomorra. Ihr wisst hoffentlich alle, wie es mit Sodom und Gomorra zu Ende ging. War platt am Ende. Das andere umgedreht, selbe Wort, kommt in Hiob vor. Da geht es um einen Acker, der quasi umgepflügt wird. Der trotzdem noch erhalten ist, aber sich verändert hat. Und das sagt Jona zu den Niniviten. Die kürzeste Predigt im Alten Testament. Jan Ruben wäre, glaube ich, glücklich, wenn er 5 Worte sprechen müsste und alle ringsherum würden umkehren, die ganze Stadt. So war es nicht. 5 Worte, kein Wort über Gott, kein Aufzeigen, wie Ninive das Schicksal abwenden könnte. Er sagt einfach klar, harte Fakten, harte Worte, klare Gottesworte, die ihm eingegeben worden sind. 40 Tage, dann wird Ninive zerstört oder umgekehrt. 40 Tage, warum 40 Tage? Warum 40? Wo haben wir das in der Bibel? Frage an euch, ruft es einfach mal rein. Wo haben wir 40 Tage? Derweil trinke ich noch einen Schluck. Hm? Richtig? Ja? Ja? Genau, ist dasselbe. Horeb und Sinai ist dasselbe. Aber ja, ja? Fällt euch noch was ein? Also nur 40, nicht nur Tage, sondern 40 generell. 40 Jahre war Israel in der Wüste. Soll uns auch schon reichen, ist okay. Danke. Also ich habe es auch nochmal aufgeschrieben. Elia war auch auf dem Horeb. Der Berg scheint gerne genommen worden zu sein. 40 Jahre Wüste, 40 Tage Ostern bis Himmelfahrt, bis der Heilige Geist wirkt und ein neues Kapitel eröffnet sozusagen. Mose auf dem Sinai, bevor die Gebote kamen. 40 Tage fastete Jesus, bevor er versucht worden ist vom Teufel und dann sein Wirken begonnen hat. 40 Jahre Wüstenwanderung. Die 40 kommt ganz oft in der Bibel vor. Und zwar ist es immer eine Zeitspanne des Wartens oder des Vorbereitens, der Besinnung, bevor irgendwas Herausragendes geschieht. Und genau so war es auch in Ninive. Ich habe gerade gesagt, kein Aufzeigen für Ninive, wie sie es hätten abwenden können. Und wenn Gott diese Worte Jona eingegeben hat, und das hat er, dann zeigt es aus meiner Sicht zwei Dinge. Das erste ist, Gott weiß, wie Ninive reagiert. Das weiß er. Und das zweite ist, dass Gott Jona seinen Hochmut und seine Arroganz aufzeigt und dass er als Prophet auf dem Holzweg ist. Weil nach jüdischem Gesetz dürfte Jona eigentlich gar kein Prophet mehr sein, zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Weil ein Prophet eine falsche Prophetie abgeben darf und dann ist er weg vom Fenster. Ein Prophet hat nicht falsch zu prophetieren, nein, Quatsch, prophetisch zu reden. Er hat es einfach nicht zu tun. Ansonsten ist er kein Prophet Gottes. Er gibt Jona eine Lehrstunde und in Demut. Und mal gucken, was Jan Ruben uns nächste Woche noch erzählen wird. Da werden wir mal sehen, was da noch kommt. Wie reagiert Ninive? Wir haben es gelesen, sie tun Buße. Der König und damit der oberste religiöse Führer wirft sich und damit stellvertretend für sein Volk in Sack und Asche. Und er befiehlt, Mensch und Vieh, Groß- und Kleinvieh, sollen nichts genießen, sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Tier sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und umkehren. Jeder von seinem bösen Weg und dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte unseres Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Das hat der König gesagt. Ich lese euch noch was vor. Wer etwas zarten Gemütes ist, darf kurz weghören. Das ist übrigens ein Buch, habe ich angefangen zu lesen. Die Jesus-Geschichte, Jesus eine Weltgeschichte von Dr. Markus Spieker. Ich glaube, der EC hat das oben auch. Ihr könnt das bestimmt, ihr leiht das bestimmt aus, wenn es mal jemand braucht. Ich lese euch was vor. Wie die Assyrer mit ihren Feinden umgingen, geht aus einer Kampfschilderung eines ihrer mächtigsten Könige Assurbanipal hervor. In heftigen Kämpfen schloss ich die Stadt ein, erstürmte sie, wobei ich 3000 ihrer Krieger niedermachte. Gefangene, bewegliches Gut, Rinder, Schafe schleppte ich fort. Viele Gefangene verbrannte ich, viele Krieger nahm ich lebend gefangen, einigen schnitt ich die Arme und Hände ab, anderen Nasen und Ohren, zahlreichen Kriegern riss ich die Augen aus. Die Lebenden schichtete ich zu einem Haufen auf, die abgeschnittenen Köpfe zu einem anderen. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Dieses Volk unterwirft sich Gott. Dieses Volk der Grausamkeit bittet um Vergebung. und sie meinen es ernst. Sie meinen es wirklich ernst. Ich habe die Charlie vorhin gefragt, wie lange so eine Kuh ohne Wasser schafft. Google hat mir gesagt, einen Tag, vielleicht zwei. Charlie meinte, könnte so ungefähr hinhauen. Hier geht es um die Lebensgrundlage der Assyrer. Und wir haben es gelesen, die Tiere dürfen nichts trinken. Demut und Buße sind die zentralen Elemente, um die es sich in der Bibel dreht. Demut und Buße und Loyalität, daraus resultiert eine Beziehung zu Gott. Im Alten Testament wird immer wieder zur Umkehr aufgerufen. Auch Israel wird immer wieder zur Umkehr aufgerufen. Und ich würde behaupten, es gibt kein Buch, wo das nicht mindestens einmal der Fall ist. Ich habe noch gedacht, vielleicht die Sprichwörter Salomos, aber selbst dort steht drin, ihr kennt das bekannte Sprichwort, Hochmut kommt vor dem Fall. Das kommt nämlich aus der Bibel. Und auch dort ist das für uns eine Warnung, wir sollen demütig werden. Wir sollen uns mal zurücknehmen. Im Neuen Testament ebenso. Jesus sagt in Markus 1, Vers 15, die Zeit ist erfüllt, Gottes Reich ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Petrus sagt, kehrt um und lasse sich ein jeder von euch taufen, in Apostelgeschichte 2, Vers 38. Und auch Paulus in Apostelgeschichte 17, Vers 30 ruft zur Buße auf. Immer wieder Demut und Buße. Immer wieder wird das wichtig. Einen Schritt zurück und sich in Gottes Hände geben und Gott dadurch näher kommen und mit ihm Beziehungen bauen. Ich kenne euch noch nicht alle. Ich weiß auch nicht, wer am Livestream gerade zuguckt. Aber wenn ihr ohne Gott unterwegs seid, dann tut bitte genau das. Legt euch in Gottes Hand, bekennt eure Schuld und kehrt um. Wie die Matrosen in Jona 1, wie Ninive in Kapitel 3. Denn auch die Niniviten ahnten es, wenn wir unser Leben nicht umdrehen, geht's in den Tod für uns. Und so ist es leider auch mit deinem Leben, wenn es zu Ende geht und du nicht Jesus als deinen Retter und Fürsprecher beim Gericht Gottes hast. Dann ist's aus auf Zeit und Ewigkeit. Wie ein bekannter Pastor aus Bremen immer in seinen Predigten sagt, dann ist es aus auf Zeit und Ewigkeit. Sprecht Leute an, wenn ihr es festmachen wollt. Es braucht eine Hingabe, ein Gebet zu Gott hin und zum Umdrehen zu ihm. Und all die anderen, die Gott haben, die zum Herrn Jesus gehören, ihr seid nicht ausgenommen. Wir brauchen immer wieder diesen Schritt zurück. Auch wir brauchen Demut und Buße. Und immer wieder. Wir sind da nicht fein raus. Wir haben zum Glück einen Feiertag, den Buß- und Bettag, als einzigen noch. Sollte uns immer mal wieder bewusst sein. Ich bin fest der Überzeugung, Demut und Buße ist der Schlüssel für ein erfülltes, gottgefälliges Leben. Denn Gott weiß um jeden Dreck, den wir am Stecken haben. Und er hasst die Sünde. Aber er ist gnädig mit uns und mit allen, die ernsthaft um Vergebung bitten. Nochmal ein kurzer Blick auf Ninive, Vers 10. Gott sieht die Reue. Er sieht die Buße und wie ernst sie es meinen. Und Gott ist gnädig. Ihn reut es, so steht es drin. Er verschont Ninive vorerst, muss man sagen, weil später nach dem Generationswechsel haben sie dann das Nordreich Israels überfallen. Dann fand er es nicht mehr so toll und hat die Assyrer platt gemacht durch die Babylonier. Aber hier nimmt er die Gnade und schenkt sie den Assyrern. Er zeigt eindeutig auch, welche Freude er an der Schöpfung abseits von Israel hat. Und das verträgt der Jona übrigens auch nicht. Der Jona ist schon sehr Israel geprägt. Fast nationalistisch, würde man sagen heutzutage. Und bevor ich dann zum Ende komme, muss ich mal kurz noch was loswerden, was ein bisschen polit- und gesellschaftskritisch ist. Schauen wir doch mal auf unser Land. wie es zurzeit aussieht. In unserem Land, wo es überall brennt, Asylpolitik, Pflegepolitik, was haben wir noch? Sozialpolitik. Wir können überall hingucken. Und aus meiner Sicht ist das genau das Resultat, wenn man sich überhebt, wenn man jedem zeigen will, wo es lang geht, weil wir ja die Besten sind, wo Demut und Ferne von Gott einziehen, Übermut und Ferne von Gott einziehen, wo Regierungen Gott aus ihrem verantwortlichen Handeln ausschließen und vergessen, wem wir unseren Wohlstand zu verdanken haben. Weil nach 1945 gab es nämlich Politiker, die sich gedemütigt haben, weil viel Mist passiert ist. Und Gott hat das wohl gesehen, bin ich der festen Überzeugung. Deshalb lasst uns bitte auch für unsere Regierung beten und lasst uns Buße tun und mit ihm Beziehung führen, denn Gott wird es freuen. Und ich möchte abschließen mit einem Wort aus dem 1. Petrus. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Ich habe euch auf eure Plätze ein kleines Giveaway gelegt. Das könnt ihr gern mit nach Hause nehmen. Ich finde, das fasst die Geschichte ganz gut zusammen, das von Jona. Es gibt auch ein Video dazu, guckt es euch einfach an. Bible Project hat das gut aufgearbeitet.
An dieser Stelle gibt es immer die Möglichkeit, Grüße auszurichten oder etwas aus der vergangenen Woche, aus den vergangenen Tagen zu erzählen, wo ihr was mit Jesus erlebt habt. Wenn das so ist, dann bitte kräftig winken und ich komme mit dem Mikro vorbei.
Ja, Ich will eine Erfahrung von der letzten Woche mit euch teilen, weil ich hatte nach ganz langer Zeit mal wieder die Möglichkeit, in den Gebetsraum zu gehen, ohne dass ich den vorher mit vorbereiten musste. Und ich konnte mich mal wieder überraschen lassen. Und es war wirklich auch eine Überraschung, dass mich Gott einfach in vielen Situationen wahrscheinlich in der Woche gesehen hat.